Das ist meine letzte Frage. Sterbehilfe. Heiß diskutiert, oft verschwiegen. Wir reden drüber.
Hallo und herzlich willkommen zu Meine letzte Frage, dem Sterbehilfe-Podcast von Linus. In unserer heutigen Folge mit dem Namen Revue wollen wir mal so ein bisschen die letzten 6 Monate gemeinsam Revue passieren lassen. Wir werden uns heute ein wenig austauschen über unsere Gäste der letzten 6 Monate, über die Inhalte der letzten 6 Monate und vielleicht sogar auch so ein bisschen über die Entwicklung der Sterbehilfe in Deutschland in den letzten 6 Monaten. Wir werden also wieder so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, uns an diversen Gossip-Themen bedienen. Und wer ist da besser geeignet als die allzeit stets bereite Julia?
Herzlich willkommen.
Und unsere liebevolle Konsilärztin Madeleine.
Hallo.
Wir hatten verschiedene Gäste und in den letzten Monaten zu Gast oder waren auch bei verschiedenen Gästen zu Gast. Und da gab es ja nicht immer nur Licht.
Es gab auch Dunkelheit, ja.
Es gab auch ein wenig Schatten. Wir werden heute mal so ein bisschen näher darauf eingehen. Mit Madeleine werden wir auch so ein bisschen auf die Entwicklung der Sterbehilfe in Deutschland eingehen im gesetzlichen Rahmenbereich. Da hat sich einiges getan in den letzten Monaten im Hinblick auf die Gerüchteküche, was im neuen Gesetz stehen soll. Ich habe jetzt gehört, das ist jetzt erst wieder durchgesickert bei einem meiner ominösen Quellen unter der Brücke, dass es gar kein neues Sterbehilfegesetz geben soll an sich, sondern dass man das bestehende Suizidpräventionsgesetz sozusagen erweitern möchte. Mit dem großen Vorteil, dass man dann eben auch nicht in den Bundesrat müsste. Ja, also da gibt es wieder viel Politiker drumherum. Fangen wir mal Anfang des Jahres an. Wir waren Anfang des Jahres im Bundestag zu Gast, oder?
Ja, wann war in denn Berlin.
Das? Wann war denn das? Das war im Februar oder im März?
War das nicht noch im Januar?
Im Januar.
Ich glaube, im Januar war das.
Okay, also wir waren im Januar zu Gast in Berlin. Ich weiß, es war bitterkalt, es war dunkel. Also Berlin im Januar ist einfach kalt und dunkel. Wir waren im Bundestag und hatten dort die Podcast-Folge mit Gregor Gysi.
Ja. Unser erster Videopodcast, den wir aufgenommen haben. Ganz spannend, ganz neu für uns.
Stimmt, ja. Stimmt. Ich erinnere mich, ja. Wir waren eingepfercht in einen kleinen Besprechungsraum im Jakob-Kaiser-Haus. Es stank fürchterlich nach Kippenqualm. Das war so ein bisschen das, was mir als erstes in Erinnerung geblieben ist.
Nicht die Sicherheitskontrollen am Anfang?
Wurde meine Zahnbürste moniert, aber eure nicht.
Nee, das stimmt. Also für alle Zuhörer und Zuschauer von unserem Podcast, ihr müsst euch vorstellen, man kommt in ein großes Gebäude rein und fühlt sich wie am Flughafen. Alle Taschen werden erstmal durchgescannt, durchkontrolliert. Man selbst muss auch durch so einen Pieper laufen. Und wen hat's getroffen beim Pieper und bei der Tasche? Natürlich das denn. Klassiker.
So, und dann kam dann auch unser Podcast irgendwann nach langer Wartezeit. Und das Erste, was er machte, war erstmal auf seine Uhr zu schauen und zu sagen, beeilt euch, ich habe gleich Fraktionssitzung. Wir hatten dann irgendwie eine halbe Stunde Zeit, mit Gregor Gysi zu quatschen. Das hat natürlich vorne und hinten nicht ausgereicht. Und ich glaube, Gregor Gysi war einer der am wenigsten vorbereitetesten Gäste, die wir hatten in den letzten 4-5 Monaten. Das war ein bisschen enttäuschend.
Ja. Also eine der ersten Aussagen waren, oh, sie sind ja alle sehr jung. Und dann dachten wir auch, okay, weiß er überhaupt, wer jetzt vor ihm steht?
Ja, also Gregor Gysi, da hatte man so ein bisschen das Gefühl, der hat überhaupt keinen Plan, was wir von ihm wollen. Und er ist dann so ein bisschen aus Höflichkeit auf unsere Fragen eingegangen. Und wir haben einen Fehler gemacht. Madeleine hat es letztens noch ganz, ganz toll gesagt. Wir hatten aus falscher Bescheidenheit heraus, so ein bisschen aus Respekt vor seinem Lebenswerk, ihn nicht gepackt. Wir hätten ihn eigentlich echt an so vielen Stellen packen können. Und ich war so ein bisschen enttäuscht darüber, dass er A, so schlecht vorbereitet war. Und B, war ich auch so ein bisschen enttäuscht darüber, wie gleichgültig das ganze Thema Sterbehilfe im Bundestag tatsächlich aufgehangen ist. Also du hast so ein bisschen das Gefühl, du hast ein, zwei Wahnsinnige, die forcieren jetzt mit aller Gewalt eben so ein Gesetz. Ja, da steht die Deutsche Bischofskonferenz dahinter, da steht die Pharmaindustrie dahinter und dann müssen die mit aller Gewalt jetzt irgendwie gucken, dass sie da was auf den Weg bringen. Natürlich immer unter dem Vorwand, dass man Menschen schützen müsse, was in vielerlei Hinsicht natürlich Blödsinn ist. Und du hast die andere Seite der Abgeordneten, die interessiert das Thema überhaupt nicht. Wir haben auch schon erlebt, jetzt unabhängig von Gregor Gysi, dass es Abgeordnete gab, die noch nicht einmal wussten, dass Sterbehilfe mittlerweile überhaupt legalisiert ist. Ja. Und die sollen demnächst über eventuell eine Gesetzeserweiterung abstimmen. ohne überhaupt nur ansatzweise irgendwas zu wissen darüber. Also das war schon ein bisschen enttäuschend, aber die Currywurst in Berlin war super, das muss ich sagen. Das war auf jeden Fall tipptopp. Und es ist immer schön, in der Heimat zu sein ab und an mal.
Aber wie war das für dich als Ärztin, das zu hören? Also hat es dich weitergebracht, hat es dich gar nicht weitergebracht?
Also ich war ja nicht mit dabei, ja, als ihr das gedreht habt. Das heißt, ich habe das drumherum nicht mitbekommen. Ich habe mir lediglich den Podcast angehört. Und das, was mir gut gefallen hat, war, dass ich schon das Gefühl hatte, dass er als Mensch geantwortet hat auf die Fragen und nicht als reiner Politiker. Und ich hatte auch den Eindruck, dass er da mit einer gewissen Differenzierung an die Fragestellung rangeht. Also auch, ne, er ist auch auf die Thematik der Akutfälle eingegangen, hat gesagt, ja, dass man da Sonderregelungen braucht, das ist klar. Und er hat dann ein bisschen vom Thema abgelenkt, meines Erachtens, und hat das in so einen größeren Kontext gesetzt. Er ist ja viel auch auf die allgemeine politische Entwicklung im Laufe seiner Karriere eingegangen und hat auch zum Beispiel gesagt, dass im Laufe seiner Karriere die Ansicht von Homosexualität massiv verändert hätte. Und das hat er dann gleichgesetzt mit der Sterbehilfe, dass das eben ein Entwicklungsprozess ist, ja, was ja auch richtig ist. Ja, also das, wir beobachten das ja jetzt seit mehreren Jahren, dass es da auch Schwankungen gab. Es gab ja eine Phase, wo es dann de facto nicht möglich war, ja, auch wenn es nicht per se verboten war. Er hat sich dann am Ende ein bisschen schwammig ausgedrückt, meines Erachtens, im Hinblick auf eine mögliche Gesetzgebung. Nämlich hat gesagt, ja, das wird kommen. Und wann das kommt, wissen wir nicht. Und wie das dann aussieht, wissen wir auch nicht. Also ich hätte mir da ein bisschen konkreter was gewünscht.
Er hat einen Zeitraum genannt, nämlich noch zu seinen Lebzeiten geht er davon aus, dass es kommt. Also wir haben noch 20 Jahre ungefähr vielleicht.
Du musst natürlich auch immer so ein bisschen darauf schauen, oder du musst immer berücksichtigen, in der Politik geht es letzten Endes um Wählerstimmen und es geht darum, die Legislatur zu überleben.
Richtig.
Das heißt, es geht in der Politik, und das habe ich auch im Zuge der Sterbehilfe gelernt, niemals darum, wirklich Probleme zu lösen und anzupacken. Denn wenn es darum gehen würde, wären wir in Flugtaxis unterwegs, hätten kaum noch Kranke und die Pflegeheime wären voll mit Personal. Es geht tatsächlich immer nur um Lobbyinteressen, es geht um einzelne Wählerinteressen und es geht irgendwie darum, auf dem Schleudersitz zu bleiben.
Das hat er ja auch gesagt.
Genau.
Er ist ja auch ganz offen darauf eingegangen und hat gesagt, wissen Sie, es gibt Abgeordnete, die sind für Sterbehilfe, aber die sagen, wenn ich mich da hinstelle und sage, das geht in Ordnung, dann peinigen mich meine Wähler. Ja. Und das dahinter frage ich natürlich nicht nur als Ärztin, sondern auch als Bürgerin, grundsätzlich dieses System, und ärgere mich dann auch darüber, dass das so läuft. Ja, aber im Hinblick auf die Sterbehilfe und jetzt diese konkrete Debatte und Diskussion hätte ich mir schon gewünscht, dass, wenn man schon mal einen Politiker zu so einem Podcast bekommt, dass dann auch konkreter auf die eigentliche Fragestellung eingegangen wird. Aber gut, ich meine, kann man sich jede Poly-Talkshow anschauen, da wird ja nie konkret eine Antwort gegeben. Also eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich das erwartet habe.
Aber das ist ja, wie das dann auch gesagt hat, für uns, es wirkte uns sehr unvorbereitet. Also wir hatten das Gefühl, ihm wurde vielleicht gesagt, ja, da kommt jemand von der Sterbehilfeorganisation, viel Spaß, let's go. Deswegen, das spiegelt das ja irgendwie so wider, warum er dann auch nicht ganz in die Thematik eingegangen ist.
Du merkst, bei Gästen, die wir jetzt hatten, die auch oft im Fernsehen präsent sind, also zum Beispiel Alena Büx, da werden wir jetzt gleich nochmal drauf eingehen, Margot Käßmann war jetzt vielleicht eine Ausnahme an der Stelle, aber du merkst auf jeden Fall bei Gästen, die oft im Fernsehen zu Gast sind, dass die bestimmte Schallplattenfächer haben. Und je nach Thema holen die dann diese Schallplatte hervor, spielen sie ab, halten ihren Monolog, lassen wenig zu, stellen wenig Gegenfragen. Du bist dann in der Rolle des Moderators auf einmal ganz schnell drinne. Also du bist dann nicht mehr in der Unterhaltung, so wie jetzt hier, sondern du bist in der Moderationsrolle, kannst deine 15 geschlossenen oder auch offenen Fragen stellen, bekommst aber eben 15 Mal eine Antwort, die sich dann doch schon sehr ähnelt. Immer mit dem Hintergrund, A, nicht anzuecken und nichts kaputt zu machen, nichts anbrennen zu lassen. Und ich glaube, da waren wir ein bisschen naiv, weil wir sind ja mit dem Podcast so in unserem kleinen Safe Space gestartet, damals noch im Tonstudio, ja, als wir noch nicht hier in unserem eigenen Büro Podcast aufgenommen haben, hatten, sagen wir mal, Gäste aus unserem eigenen Teambereich, ja, hatten Gäste aus dem Angehörigenbereich und so weiter. Und dann bist du rausgegangen, hast gedacht, naja, wir unterhalten uns jetzt genau auf dem Level auch weiter mit eben diesen Gästen, die auch oft eben in Fernsehstudios anzutreffen sind oder abends im ZDF oder in der ARD zu sehen sind. Und stellst dann eben auf einmal fest, dass es da gar nicht so sehr um das Gespräch per se geht. Es geht auch nicht darum, Argumente auszutauschen, sondern es geht eigentlich nur darum, sich diese Argumente anzuhören, ja.
Ja, und das ist eben sehr schade, weil es geht ja hier um eine lebendige Debatte, die sich um sehr existenzielle Themen dreht, die auch einfach nun mal nicht einfach zu beantworten sind. Und da stellen sich verschiedene Leute in verschiedene Lager und zeigen keinerlei Bereitschaft oder wenig Bereitschaft auf, da irgendwie dynamisch in einen Entscheidungsfindungsprozess zu gehen.
Ja, weil der halt sehr gefährlich werden kann, ja, für die einzelnen Akteure.
Ja, sicher.
So, weil da müsste man sich ja bekennen zu einer Position. Und das, damit eckt man an und das ist eben nicht gewollt. Aber das ist eine sehr gute Überleitung zu unserem darauf folgenden Gast, den wir dann hatten. Serdar Somuncu.
Ja.
Ey, da habe ich am Anfang auch überhaupt nicht gewusst, was auf uns zukommt, weil da hatte ich mich in der Vorbereitung auf den Podcast mit Serdar hatte ich an so alle möglichen Optionen gedacht, also von kompletter Sprengung bis hin zu Flucht aus dem Podcaststudio, bis hin zur völligen Eskalation, weil Serdar Somuncu ist ja so ein Mensch, der nimmt dir überhaupt kein Blatt vor den Mund.
Wir waren ja auch überrascht, dass er zugesagt hat, weil was hat er mit Sterbehilfe zu tun? Also, dass er sich überhaupt drauf eingelassen hat.
Naja, ich glaube, Serdar Somuncu ist so ein Typ, nachdem wir ihn ja jetzt kennengelernt haben und nachdem wir ja recht dicke mit ihm sind mittlerweile, ist es ja so, ich glaube, das ist so ein Mensch, dem ist eigentlich auch völlig scheißegal, was Menschen von seiner Meinung halten, der lässt sich nicht verbiegen.
Ja.
Und das war halt das komplette Kontrastprogramm zu den anderen Gästen, die wir so hatten. Ja, weil Serdar Somuncu ist, glaube ich, so ziemlich eben alles egal, was man sich so an Meinungen über ihn bildet. Der hat ja auch selber im Podcast mehrfach erwähnt, dass ihm gedroht wird, dass er da Hassnachrichten bekommt und so weiter und dass ihm das mittlerweile nicht mehr so wirklich beschäftigt, weil er eben einfach auch eine sehr polarisierende Persönlichkeit hat. Aber das war so einer der Podcast-Gäste, auf die ich am besten vorbereitet war, wo ich dann aber schon während des Podcasts gemerkt habe, also hier ist eigentlich alles safe und völlig entspannt. Also ich war selber positiv überrascht, wie gut der vorbereitet war. Also das war einer der Gäste, der war am besten vorbereitet, obwohl er eigentlich dem Thema als Kabarettist, als, sagen wir mal, Regisseur, als Buchautor ja so wirklich am entferntesten stand von allen Gästen. Ja, also der hat ja nun eigentlich überhaupt keine Berührungspunkte gehabt. Aber du hast gemerkt, der hat sich tiefenporig mit dem Thema auseinandergesetzt auf dem Weg zum Podcast zu uns nach Stuttgart ins Tonstudio. Also der war tatsächlich extrem gut vorbereitet. Und der hatte wieder mal so seine unverbiegbare Meinung im Gepäck und hat vor allem, und das fand ich einen sehr, sehr fairen und auch sehr feinen Schachzug von ihm, der hat sich auch mal die Gegenseite, also uns auch mal angehört. Ja, weil wenn du mal zurückdenkst an Gregor Gysi, an Alena Büchs, an Margot Käßmann und wie sie alle hießen, ja, die haben sich nicht wirklich damit beschäftigt, warum tun wir das, was wir hier eigentlich tun bei Linus? Überhaupt nicht, in keinster Weise. Die haben so ihre Schallplatte abgespielt, haben ihre Linie verfolgt, aber Serdar war ja der erste externe Gast, der auch mal wirklich Fragen gestellt hat, von denen du gemerkt hast, der interessiert sich wirklich für das, was wir hier tun.
Ich glaube, ich weiß, was der Unterschied ist. Serdar Somuncu kam als Mensch in den Podcast.
Genau, das wollte ich gerade sagen.
Das habe ich dir auch angesehen. Also ja. Es ist so, Serdar Somuncu kam als Mensch. Er kam zwar als Mensch, der schon viel auch auf Bühnen stand, viel erlebt hat, Bücher geschrieben hat, was weiß ich alles gemacht habe, aber er kam als Mensch, der sich anhören wollte, warum könnte Sterbehilfe einfach der Weg für jemanden sein? Warum vielleicht auch nicht? Und hat deswegen auch diese Fragen gestellt. Und auch wenn wir Fragen gestellt haben, hat er innegehalten, hat überlegt und hat ja auch gesagt, er führt seinen Gedanken jetzt mal aus und guckt, wo er landet. Ja. Weil das ist das Menschliche. Das Menschliche ist nicht so, zack, ich weiß auf alles eine Antwort, sondern das Menschliche ist, okay, wenn ich den Punkt habe, dann denke ich an den Punkt. Und wenn ich das habe, dann gehe ich dahin. Aber warte mal, vielleicht habe ich das noch zu beachten.
Ja. Also er hat wirklich als Mensch sich mit diesen gesellschaftlichen Grundsatzfragen offensichtlich auch vorher schon auseinandergesetzt und ist da dann auch sehr differenziert und prozessorientiert rangegangen, im Gegensatz zu, ich gehe jetzt in einen Podcast und vertrete hier meine Rolle als.
Ja.
Ja. Und das war, glaube ich, der springende Punkt und Unterschied, der mich auch dann genau in der Podcast-Folge mitgerissen hat als Zuhörerin. Ich war ja auch da wieder nicht mit dabei und deswegen auch da wieder das Rumrum nicht mitbekommen. Aber als Hörerin hatte ich bei ihm den Eindruck, der setzt sich damit wirklich in der tiefsten Tiefe auseinander.
Hatte ich das aber eher als, also ich würde jetzt mal sagen, du hast so zwei Rollen, einmal als Ärztin und einmal auch als Mensch natürlich. Hat dich Serdar Somuncu eher menschlich gegriffen oder auch ärztlich?
Ja, irgendwo beides, ne? Also ich meine, als Mensch sowieso und ich glaube als Ärztin, dadurch, dass ich ja mit dieser Thematik tagtäglich konfrontiert bin, kann und es sich ja um existenzielles, menschliches Thema handelt, kann ich das nicht ganz so voneinander trennen.
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall ein spannender Podcast.
Die Frage, die ich mir gerade so ein bisschen stelle, ist, wie viel Serdar steckte bei uns im Podcast in Serdar? Weil wenn du dir nämlich mal diese sehr polarisierenden Auftritte von ihm anschaust, wo er dann teilweise völlig eskaliert oder wo er dann, ich weiß gar nicht, wie hat er Ukraine-Flüchtlinge genannt? Premium-Flüchtlinge?
Ich weiß es gar
Also er hat sich ja auf jeden Fall sehr darüber echauffiert, dass wir eben Flüchtlinge aus Syrien, aus den afrikanischen Ländern eben mit Füßen treten würden hier bei der Integration und dass wir den ukrainischen Flüchtlingen alles hinterhertragen. Und das, glaube ich, das war in einer Sendung im ZDF, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich meine, es war bei Markus Lanz, schon ein paar Jahre her. Ich glaube, das war kurz nachdem der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist. Und darauf war ich vorbereitet. Ich war darauf vorbereitet. Ich bin da reingegangen, wirklich mit Schutzweste und Stahlhelm, weil ich dachte, wir kriegen jetzt gleich mal so richtig eine übergebraten und müssen mal hier so ein bisschen in die Defensive und dann wieder zurück in die Offensive. Gar nicht, überhaupt nicht. Und da muss ich sagen, abschließend, Serdar Somuncu, unabhängig davon, dass es ein geiler Typ ist und auch wirklich ein sehr, sehr tiefgründiger Denker ist, was mir unglaublich imponiert hat, ist bei uns im Podcast zumindest nicht viel in Serdar gewesen, was man normalerweise an Serdar vermuten würde, wenn man ihn so trifft. Er hat uns eingeladen, glaube ich, zu seiner Show, der Hassias, ne?
Ja, im Oktober ist er in Stuttgart.
Ja, ja. Nicht früher?
Ich glaube, September oder Oktober.
Also ihr könnt jetzt mal bei Spotify in die Kommentare schreiben.
Wann wir dort zu sein
der, haben. Wann Serdar Somuncu mit dem Hassias unterwegs ist in Stuttgart. Ich meine, es war im Sommer, aber wenn Julia sagt, im Herbst, dann wird es im
September,
Herbst
gewesen. Oktober rum.
Julia hat ein Gedächtnis wie ein Elefant und ich wie ein Sieb. Ja. Gut, dann hatten wir Alena Büchs in München. Right oder not right?
Ja.
Wir waren zu Gast bei Alena Büchs in München.
In ihrem Universitätsbüro, sozusagen.
Ja. Und Alena Büchs kennt man, streitbare Person, hat während der Corona-Pandemie oft gesagt, Mensch, wir müssen impfen. Nach der Corona-Pandemie, als dann so die ersten Impfschäden kamen, hieß es, nein, das hat sie nie behauptet. Das war übrigens auch etwas, worüber sich Serdar in seiner Folge mit uns tierisch aufgeregt hat noch. Ja, wie soll ich sagen? Ich würde sagen, Alena Büchs, das ist so der Inbegriff von Teflon. Also ich glaube, das ist so ein Mensch, also so Thema Schallplatte, ja, die ist natürlich ein Medienprofi durch und durch und die lässt sich halt auch wirklich in überhaupt keine Ecke oder keine Flanke drücken oder ziehen, in der du sie dann argumentativ dingfest machen kannst, weil sie natürlich in ihrer Eigenschaft als Professorin für Ethik ja immer diesen ethischen Vorteil hat. Ethik ist ja nicht dazu da, um etwas zu entscheiden oder etwas zu bewerten, sondern Ethik ist ja dafür da, um es philosophisch mal in den Raum zu stellen und dann von allen Seiten aus zu beleuchten. Und das war es im Wesentlichen auch in dieser Folge.
Das hat sie auch gemacht. Also sie hat dieses Spannungsfeld ganz gut aufgewiesen, finde ich, zwischen Schutz und Autonomie. Das ist ja die Diskussion letztendlich, die geführt wird. Wie können wir die Personen, die vulnerabel sind, vor sich selbst schützen und gleichzeitig dieses Grundbedürfnis der Selbstbestimmung und Autonomie und auch Grundrecht nicht zu verhindern. Und das hat die gut gemacht, wie du sagst. Man hat letztendlich bei ihr nicht den Eindruck gehabt, dass sie, dass man von ihr eine persönliche Meinung bekommen wird. Hat sie ja auch so ausdrücklich gesagt.
Habe ich ja versucht, aus ihr rauszukitzeln.
Ja, und da hat sie ja auch gesagt, das kriegen sie von mir nicht.
Ja.
Fair enough, ja. Aber ein bisschen musste ich schmunzeln, ja. Aber klar, ich meine, ich verstehe natürlich auch, dass sie in dem Moment als Professorin in ihrer Rolle aufgetreten ist und diese auch professionell letztendlich erfüllt hat, ja. Und dass sie sich da nicht auf eine persönliche Diskussion einlässt, das ist ihr gutes Recht.
Aber das war bei ihr auch, dass man sagen muss, sobald die Kamera an war, komplett anderer Mensch vor allem. Ah. Also was auch bei ihr auch war, wie auch bei Gregor Gysi, Zeitmangel, natürlich. Einerseits, ich finde es schön, dass diejenigen sagen, okay, ich bin bereit, mit der Organisation zu sprechen, den Podcast zu machen, aber die nehmen sich alle nicht viel Zeit. Also man fühlt sich halt, als wäre man nur irgendwie zwischengequetscht, weil man kommt rein und dann heißt schon, ja, aber nur so und so viele Minuten, weil danach ist ja wieder ein Termin und das geht nicht so lange. Das bringt einen schon mal, finde ich, für uns einfach eine blöde Situation, weil wir wissen, welche Themen wollen wir ansprechen und überlegen müssen, okay, muss man irgendwas streichen oder nicht, weil Zeitmangel herrscht. Und sie kam rein, vorher war sie in einem Termin, danach musste sie auch weiter, aber als die Kamera an war, komplett professionell. Also wirklich,
ja, das
so
ist ja das, was ich meinte.
Ja,
ne?
Ist unfassbar.
Also Alena Büchs war auch so ein Gast, die kam komplett vorbereitet, unvorbereitet.
Ja,
oder andersrum, so. Unvorbereitet, vorbereitet, ja. Also das ist so, sobald das Licht und die Kameras angehen, da hast du natürlich gerade bei denen, die schon viel in den Medien vertreten sind, eben genau diesen Effekt, dass die dann einfach funktionieren und dann sowohl vor der Produktion der Folge als auch nach der Produktion sind die Gespräche natürlich andere. Also da muss ich jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber es ist dann schon so, dass die sich dann nochmal ganz anders positionieren und äußern. Und es ist meistens nicht gegen Sterbehilfe, so viel sei gesagt. Und sie dann während der Folge einfach funktionieren. Was ich bei Alena Büchs wirklich gut fand, man soll ja nicht immer nur Negatives berichten, was ich bei ihr wirklich gut fand, sie hat viele Themenpunkte, die man im Hinblick auf Sterbehilfe kritisch bewerten könnte, dennoch auch fairerweise offen gelassen. Also sie hat eben schon ihre Position und auch die Positionen vieler Ärzte und Ärztinnen klar und deutlich eben vertreten. Aber sie hat gleichzeitig in dem Zusammenhang auch immer wieder erläutert, dass sie das zwar subjektiv so und so beobachten würde, aber sie auch nichts dagegen hätte, wenn das Gegenteil sozusagen aufgezeigt wird. Ja, also klar, klassisch Ethikerin eigentlich, oder? Können wir festhalten. Mhm. War jetzt nichts Spektakuläres. Jeder, der Alena Büchs mal besuchen will in ihrem Büro, ich kann vorneweg sagen, es gibt keine Parkplätze in der Nähe. Es war tatsächlich, und das war ja tatsächlich auch so, ich wäre fast zu spät gekommen. Also erstens mal hatten wir sowieso keine Zeit dort.
Stimmt.
Also sie hatte kaum Zeit, wir hatten kaum Zeit. Und jetzt bin ich damals davon ausgegangen, ich glaube, der Podcast.
Eine Stunde später, dachte ich.
Dass der Podcast um 13 Uhr beginnt, die Aufnahme für den Podcast.
Und dann ruft mich das dann noch an und ich meine so, ja, ich bin schon da, es fängt ja dann bald an. Wie, du bist schon da?
Und ich hatte dann um kurz vor 12, das war aber ein lustiger Zufall, dass ich früher im Hotel losgefahren bin in München Richtung Uni-Büro, Uni-Gelände. Das war echt ein Zufall. Ich wollte eigentlich dann um 12:30 los, hab mir nichts Böses dabei gedacht, weil ich dachte, das kriege ich irgendwie hin, noch so durch Schwabing. Ja, da ist nicht viel Verkehr um die Uhrzeit. Und bin dann aber aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, aus Intuition vielleicht, bin ich dann um kurz vor 12 losgefahren und habe dann Julia ganz entspannt gefragt, wo parkt man denn da? Und sie sagt, es gibt keine Parkplätze in der Nähe, du musst gucken, wie du klarkommst. Und ich habe es dann gesehen vor Ort und wir haben es dann gerade so, ich glaube, ich bin um 11:40 oder um 11:50 saß ich dann im Stuhl, so völlig durchgeschwitzt und völlig unvorbereitet und habe dann versucht, da irgendwie Sicherheit auszustrahlen bei völliger Unsicherheit. Aber ich hatte Julia Gott sei Dank dabei und die hat es dann geführt und gemacht und getan.
Und was sieht man denn an? Und sie wundert sich auch nicht. Frauen, über die Geschichte, sie wundert sich überhaupt nicht.
Frauen unter sich, ja, quasi. Frauen unter sich. Habe ich laufen lassen, war erfolgreich. So, wen hatten wir dann noch? Dann war Julia zu Gast in Hannover bei Margot Käßmann.
Ja.
Das war bisher die einzige Vertreterin der Kirche, kann man sagen. Wenn man sie der Kirche noch zuteilen kann, soll, muss, darf.
Da sie schon als Pastorin ja auch noch tätig tatsächlich.
Ja, das war die einzige Vertreterin der Kirche, die bisher zugesagt hat. Und ich hatte dazu in der Vorbereitung auf die Folge heute mir noch so ein bisschen überlegt, was mir noch zu den einzelnen Gästen einfällt. Ich war bei Margot Käßmann nicht dabei, aber in der Woche, wo wir Margot Käßmann zu Gast hatten im Podcast oder sie uns oder dich zu Gast hatte in ihrem Wohnzimmer, die hat ja den Podcast in ihrem Wohnzimmer gemacht.
Wirklich bei ihr zu Hause. Das war keine gemietete Wohnung. Das war bei ihr zu Hause.
Das war auch super sympathisch eigentlich schon wieder. Ja. Ne? Hat schon wieder Pluspunkte gesammelt.
Sie haben uns auch Kaffee und Kekse und alles eingekauft.
Auf jeden Fall kam in der Woche, das war aber ein Zufall, Anfrage vom Axel Springer Verlag. Da ging es um einen Beitrag in der Welt am Sonntag, glaube ich, über das Thema Sterbehilfe. Mhm. War dann nicht Welt am Sonntag, war dann die Welt, aber gab den Artikel, den gibt es auch im Internet aktuell zu lesen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Überschrift lautet, sonst würde ich ein bisschen Werbung dafür machen. Da wurden wir angefragt von einer Redakteurin, einer Journalistin, lass mich mal überlegen, wie sie hieß, Eva Oesterhus. Eva Oesterhus hat angefragt, so diese klassischen Presseanfragen, die halt hier jede Woche eingehen bei uns, ne? Und da kam unter anderem auch das Thema Podcast in ihren Fragen vor. Und da hatte sie mich dann gefragt, warum wir denn keine Gegner im Podcast hätten. Also wir haben ja immer nur Befürworter, ne? Mhm. Und Heititei und, ne? Mhm. Und ich habe ihr gesagt, dass wir, oder ich habe ihr geschrieben, dass wir sehr wohl auch Gegner eingeladen haben. Und das ist ja auch die Wahrheit. Mhm. Also gerade auch im kirchlichen Kontext haben wir unglaublich viele Menschen, Vertreter, Repräsentanten angeschrieben, die wollen aber mit uns nicht sprechen. Und das ist so ein Teil dieser Grabenlandschaft, die wir ja monieren als Sterbehilfeorganisation. Und die Wahrheit ist, wir haben mehr Kritiker eingeladen als Befürworter. Und ich würde auch nicht sagen, dass jetzt Gäste wie Alena Böx, Gregor Gysi oder so Befürworter von Sterbehilfe sind, sondern das sind teilweise echt auch harte Bretter, die du da zu durchbohren hast im Gespräch, um sie argumentativ auf deine Seite zu bekommen. Und man muss einfach jetzt ehrlicherweise mal festhalten, egal wen wir in der Kirche oder aus dem kirchlichen Umfeld eingeladen haben, sie haben alle abgesagt.
Wenn sie überhaupt reagiert haben.
Sie haben alle abgesagt. Sie haben sich ganz klar positioniert, dass sie das nicht unterstützen werden, was sehr schade ist, weil es ja zeigt letzten Endes, dass wir argumentativ auf der richtigen Seite stehen. Und ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen enttäuscht. Um auf die Redakteurin zurückzukommen, ich hatte ihr dann empfohlen, diese Podcast-Folgen auch mal wirklich anzuhören, weil man hatte so aus ihren Fragen heraus gemerkt, sie hat sich diese Podcast-Folgen nur angeteasert, ja, um da vielleicht so ein bisschen Einblick zu gewinnen, aber sie hat sich mit dem Inhalt überhaupt nicht beschäftigt. So. Und ich habe ihr dann geschrieben, sie möchte sich doch bitte mal den Podcast und auch die dazugehörigen Folgen mal wirklich anhören, / anschauen und dann ihre Presseanfrage nochmal überdenken. Der Artikel erschien dann über Linus, natürlich auch über die ein oder andere Sterbehilfeorganisation in Deutschland. Und der Podcast wurde dann so ein bisschen in Frage gestellt. Das war aber auch das Einzige, was ich da so entdeckt habe im Artikel über uns jetzt, wo man sagen könnte, das wäre jetzt vielleicht so ein bisschen eckig und kantig gewesen. Ist das noch Aufklärung oder ist das schon Marketing? So, weil sie halt natürlich auch dann gemerkt hat, ich vermute, dass sie sich dann die ein oder andere Folge vielleicht doch nochmal angehört hat oder angeschaut hat. Und gemerkt hat, dass dieser Podcast meine letzte Frage alles andere als Marketing ist, sondern hier geht es ja tatsächlich eigentlich nur um inhaltliche Themen, die Berührung haben mit uns und auch mit unserem Thema Sterbehilfe. Und dementsprechend konnte ich damit dann aber auch gut umgehen. Und dann war Julia 3 Tage später in Hannover zu Gast bei Margot Käßmann. Das ist ja auch so diese Omi, die man sich für seine Kinder wünscht,
total,
oder?
Total, total. Also auch wirklich menschlich, jeder, der die Folge auch gehört hat. Ich kann auch nur empfehlen, hört rein, weil es war sehr,
besucht
sehr menschlich.
Besucht Margot Käßmann, kann ich dir nur empfehlen.
Ich kann euch empfehlen, nein, macht das auf gar keinen Fall. Ich habe nicht dazu aufgerufen, ich wehe, ihr macht das, ich nehme keine Gewehr. Nein, aber es ist einfach sehr, sehr menschlich überhaupt, dass sie fremde Menschen zu sich nach Hause einlädt. Wir haben da Tische dann verstellt und was weiß ich alles gemacht, um das Setting hier aufzubauen. Und wirklich sehr, sehr liebevoll und sehr ehrlich. Also auch das, was sie berichtet hat, ist ja auch aus ihrer Erfahrung heraus. Es ist nicht dieses typische Politiker-Sprech. Natürlich, man merkt bei ihr auch, dass sie schon oft vor einer Kamera saß. Die war ja auch schon viel in, auch ich glaube auch andere Podcasts teilweise, im Fernsehen und hat auch an sich ja schon auch als Pastorin große Auftritte gehabt, große Reden gehabt, große Trauerreden. Sie hat aber aus dem persönlichen Kontext her gesprochen und auch, was ich ganz schön fand, weil eigentlich sie ja auch Privates eher raushält, dass sie auch über Erfahrungen mit ihren Töchtern drüber gesprochen hat, wie die Sterbehilfe sehen. Also das kam unerwartet. Ich dachte, okay, das wird alles eher, ich sag mal, offen bleiben und nicht so viel Privates. Aber sie hat da doch ein bisschen ja aus dem Nähkästchen erzählt.
Nein, ich glaube, Margot Käßmann, und das hat man auch in der Podcast-Folge bei euch gesehen, ich war ja nicht dabei, die ist, wie sie ist.
Ja.
Und die hat sich, also finde ich, so ein bisschen, das ist so ein bisschen das Gleiche wie mit Serdar Somuncu, der ist, wie er ist. Und da war auch keine Schallplatte im Spiel. Die hat halt einfach die Fragen, die du ihr gestellt hast, ehrlich geantwortet. Und was ich ja tatsächlich total krass fand, das war ja eben auch dann die Aussage von ihr, Gott zwingt mich nicht am Leben zu bleiben.
Ja, ja.
Und da habe ich mir so gedacht, heidi Küche brennt. Also beim einen oder anderen, der jetzt noch in der Kirche aktiv ist als Vertreter, ja, und uns ja auch absolut nicht ausstehen kann. Spätestens bei dem müssen sich ja in dem Augenblick alle Nackenhaare zu Berge gestellt haben, oder? Also dieses Zitat, Gott zwingt mich nicht, am Leben zu bleiben. War das
ja,
so?
Ja, ja.
Nicht, dass ich jetzt was falsch
gesagt habe. Nein. Sie hat gesagt, es gibt auch in der Bibel, es gibt nichts, was sagt, du musst bis zum Ende durchhalten.
Und das trifft ja so ziemlich den gegenteiligen Kern dessen, was die Kirche ja propagiert. Ne? Sei es mal so, dass eben finanzielle Interessen da vielleicht eine übergeordnete Rolle spielen in dem und ein oder anderen Kontext. Aber das fand ich war eine krasse Aussage von einer Vertreterin der Kirche.
Ja, ich war grundsätzlich überrascht, dass sie das nicht kategorisch abgelehnt hat. Wobei, vielleicht auch noch mal zu dem vorherigen Punkt, den du erwähnt hast. Jemand, der kategorisch dagegen ist, der wird sich auch nicht auf eine Diskussion oder einen Podcast oder eine Debatte einlassen. Ich habe vor einigen Wochen gab es so eine Talkshow auf dem MDR, wo auch unter anderem ich glaube, es war der Leiter von einem Hospiz mit eingeladen war. Und er hat lediglich in der Diskussion beitragen können, ja, todsterbenskranke Menschen, das ist ja sein Klientel letztendlich oder sein Patientenstamm, die kann man auch palliativ gut behandeln. Und als dann auf die Frage eingegangen wurde, ja, aber was ist mit den Multimorbiden, die sich gar nicht in einer akut palliativen oder hospizlichen Situation befinden und das auch nicht in Anspruch nehmen können, was ist denn mit denen? Und da war dann die Diskussion auch einfach beendet, weil der so fest in seinem Lager verankert war, dass da keine Diskussion entstehen konnte. Und ich glaube auch, um auf deinen Kommentar einzugehen, ich glaube auch, dass das vielleicht einer der Gründe ist, warum absolute Sterbehilfegegner sich überhaupt nicht auf so eine Sache einlassen würden.
Aber ist doch schade, oder?
Also ich habe da mehrere Punkte zu tatsächlich. Und zwar, wir hatten ja neulich schon eine Folge produziert mit Professor Martin Neukirchen, die erscheint demnächst, ja. Und der ist auch Palliativmediziner, glühender Verfechter der Palliativmedizin. Und ich will jetzt gar nicht so sehr vorgreifen in die Folge. Aber auch da war es so, dass der uns tatsächlich oder mir erzählen wollte, dass Palliativmedizin alles lösen kann. Und das ist etwas, was eben auch diese Grabenbildung in Deutschland in der Diskussion und in der Sterbehilfedebatte nochmal so ein bisschen unterstreicht und auch nochmal so ein bisschen deutlicher hervorhebt. Du hast diese Lobbylager und die sind dann der Überzeugung, ihnen gehört dieses Thema. Und das ist so falsch. Das Thema gehört den Patienten und den Menschen, die Sterbehilfe in Anspruch nehmen müssen, weil sie multimorbide sind, weil sie einen hohen Leidensdruck haben, weil sie terminal erkrankt sind. Das ist der Grund, weshalb wir den ganzen Käse hier veranstalten. Weil wir Menschen unterstützen, die sagen, ich kann nicht mehr. Und diese Lobbygruppen kapern dieses Thema für sich. Ja, und da wären wir jetzt wieder bei Serdar Somuncu beim Thema Doppelmoral und beim Thema Heuchelei. Entweder ist es wirklich eine Art von Indoktriniertheit, mit der die durch die Gegend laufen, dass du dir einfach auch als Außenstehender denkst, ey, wer hat euch eigentlich so indoktriniert und wer hat euch eigentlich so das Hirn gewaschen, dass ihr daran wirklich als auch noch glaubt. Und das ist auch ein Problem, was wir sehen, gerade im Hinblick auf die Einladung von neuen Podcast-Gästen, die diesem Thema kritisch gegenüberstehen. Die haben ihren Glauben im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Die haben ihre Überzeugungen, das ist ein böses Thema, das gehört abgeschafft. Und die wirst du auch nicht in einem Gespräch argumentativ davon überzeugen. So, und um auf den Palliativmediziner zurückzukommen, Martin Neukirchen, hier zu Gast. Ich glaube, die Folge wird gerade geschnitten im Hintergrund, also die erscheint jetzt demnächst. Der war genauso geeicht. Also, terminal Erkrankte, Fall für die Palliativmedizin. Ob die das wollen oder nicht, spielt für so jemanden gar keine Rolle. Terminal erkrankt, also du hast Krebs, du hast ALS, du hast Multiple Sklerose, Mensch, egal was, du bist ein Fall für mich, du musst in die Palliativmedizin. Du musst dich palliativmedizinisch, jetzt pass auf, jetzt geht's ja noch weiter. So, multimorbid, das sind ja bei uns, bei Linus, diese Kategorie 2 Patienten. Also diese Patienten, die sozusagen nicht terminal erkrankt sind, aber die sozusagen eben eine ganze Menge an Krankheiten in ihrer Diagnoseliste mit sich herumtragen, die einen hohen Leidensdruck erzeugt. Da hat er mir auch erklären wollen, das sind auch alles Patienten, die palliativ ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Und das ist einfach völliger Bullshit. gleichwohl diese Menschen das vielleicht gar nicht wollen. Du hast die Lobby der Psychiater, Psychosomatiker, Psychologen, die teilweise so eine Grütze in den Umlauf bringen. Also da wird immer noch behauptet, 90% der Menschen, die Sterbehilfe in Anspruch nehmen, seien psychisch krank, weil man dieses Thema für sein eigenes Lager kapern möchte. Und das ist so falsch und so verwerflich, dass ich auch gar kein Interesse daran habe, mit solchen Menschen überhaupt ins Gespräch zu gehen, weil die dermaßen verblendet sind, dass mir Angst und Bange wird. Und das ist etwas, was wir, wenn wir auf diese Revue schauen, auf diesen Rückblick schauen, auf die Gäste, die wir hatten, was du auch beobachten kannst, Schallplatte wird aus der Schublade geholt, Schallplatte wird aufgelegt. Ob du Argumente hast, die vielleicht gut und förderlich für die Debatte sind, das spielt überhaupt keine Rolle, weil diese Gruppen in sich so verkantet, verquert sind, dass du sie da auch nicht rausholen wirst. Du wirst das Thema nicht auflockern. Und ich glaube mittlerweile, ich habe ja vor einem halben Jahr, als wir angefangen haben, externe Gäste einzuladen, da hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, wenn wir durch Deutschland reisen oder auch wenn wir Gäste bei uns haben, ne, es waren ja welche bei uns im Büro, wir waren zu Gast bei Gästen, dass du da so ein bisschen die Wogen geglättet kriegst. Und das war nicht nur naiv, das war
sehr naiv sogar.
Das war sogar sehr naiv.
Also vielleicht kann ich da auch aus ärztlicher Sicht noch mal kurz einhaken.
Unbedingt.
Gerade was die Palliativmedizin betrifft. Ich meine, die Palliativmedizin, die kann sehr, sehr viel. Die kann Schmerzen lindern, die kann Angst lindern, die kann Luftnot lindern, die kann Übelkeit lindern. Also so diese klassischen Themen, die man,
aber
mit denen man
auch
konfrontiert
erwiesen,
ist.
Dass
ja,
zum Beispiel Luftnot
schon,
gelindert
aber,
werden kann?
Ja, schon, aber das... Natürlich gibt es auch Ausnahmen, ja, aber das ist gar nicht der Punkt, den ich machen möchte, sondern der Punkt ist, dass eben es auch noch einen anderen Aspekt gibt, der uns als Menschen ausmacht, nämlich existenzielle, ja, Dimensionen, sag ich mal, die nämlich die Fragestellung aufwerfen, ist das denn für mich noch lebenswert? Ist das denn für mich lebenswert, wenn ich meine Autonomie, meine für mich definierte Würde so aufgeben muss und in die Hände anderer geben muss. Und das ist etwas, da bin ich der Meinung, das kann die Palliativmedizin nicht heilen. Ja, und was die psychiatrische Fragestellung betrifft, ja, also diese Gleichsetzung, Sterbewunsch ist gleich Depression, ja, das ist einfach nicht differenziert genug. Ich hatte gerade letztens die Situation, wo ich mich mit einer Hausärztin ausgetauscht habe von einer Patientin von mir, die ihr eine Depressionsdiagnose reingeschrieben hatte. Und sie hat sich aber dann auch schriftlich geäußert, dass die Patientin eben keine Depression hat und in der Lage ist, diese Entscheidung zu treffen und frei verantwortlich handelt aus ärztlicher Sicht und langjähriger hausärztlicher Sicht. Und dann habe ich sie gefragt.
Du musst dazu erwähnen, genau, dass es ja im Zusammenhang mit dem Öffnen der Hausärztin mit dem Suizidwunsch zu tun hatte.
Genau.
Depression. Vorher gab es ja die Depression.
Richtig.
Stand ja nicht im Raum, sondern erst nachdem die Patientin ja gesagt hat, ich möchte.
Und das ist genau der Punkt. Da habe ich dann nachgefragt, ja, sagen Sie mal, wieso haben Sie ihr das denn überhaupt initial in die Diagnoseliste reingeschrieben? Und dann sagt sie, ja, sie hat ja gesagt, dass sie sterben möchte. Die hat das auch gut begründet und das ist auch alles plausibel und die ist auch schwingungsfähig, die Frau, und war sie auch immer. Aber ich muss ja da irgendeine Diagnose reinschreiben. Und das ist für mich irgendwie, das passt für mich nicht zusammen. Da muss sich was ändern, da muss differenzierter nachgefragt werden und vor allem auch diagnostiziert werden. Ja, und ich streite gar nicht ab, dass es auch Situationen gibt, wo die Depression letztendlich zum Sterbewunsch führt, also dass der Sterbewunsch ein Symptom der Depression ist. Und da muss man dann auch klar differenzieren und unterscheiden. Aber das ist eher die Ausnahme in der Praxis der Sterbehilfe.
Aber das ist ja auch, weil die Aufklärung fehlt. Das ist ja auch
richtig.
Warum machen wir auch den Podcast? Wir wollen ja aufklären.
In jeglicher Hinsicht, ja.
Also ich bin geschockt. Teilweise bin ich einfach nur noch geschockt. Und dabei denke ich mir, bei dem, was ich so sehe und höre tagtäglich hier in der Organisation, gerade im Kontakt mit anderen Ärzten oder auch mit Patienten, dass mich eigentlich ja nichts mehr schocken kann. Ich bin teilweise einfach entsetzt. Und frage mich dann auch ganz oft, glauben die das selbst, was sie da gerade erzählen? Oder ist das jetzt einfach nur vorgeschoben, ja, um irgendein Gespräch in den Rahmen zu bekommen. So, dann hatten wir, wie gesagt, eine Folge, da will ich gar nicht so sehr vorgreifen, mit eben unserem Palliativprofessor aus NRW.
Und Pfleger Fabio war zu Besuch.
Pfleger Fabio war zu Besuch?
Ja, ja, auch sehr sympathisch, muss man sagen. Eine Pflegekraft aus dem Krankenhaus im NRW-Kreis, in einem sehr großen Krankenhaus. Und an ihm hat man auch gemerkt, die Systeme, also wenn man mal in einem System drin steckt in Krankenhäusern, er hat auch davon berichtet, dass er auch für seinen Patienten auch mal länger da ist, wenn er auch eine Dokumentation machen muss, dass er sich aufopfert eigentlich, weil er sagt, er möchte keinen einzigen Tag nach Hause gehen und sich sagen, ich habe zu wenig für die Patienten getan. Aber wiederum berichtet er auch davon, er hatte den Fall noch nicht, aber was würde passieren, wenn jetzt jemand zu ihm sagt, ich möchte sterben? Da hat er davon berichtet, naja, dann würde er es mit den Vorgesetzten besprechen, auch mit dem Interventionsteam dort erstmal, vielleicht mit der psychiatrischen Stelle. Also das, wovor viele auch Angst haben, eigentlich, weil sie es nicht möchten und deswegen ihren Wunsch nicht äußern, hat direkt gemeint, ja, also ich würde das, das, das und das machen. Und da sieht man halt wieder, wie das Konstrukt auch gespannt ist. Und er meint es ja auch nicht böse, sondern hilfsbereit. Er würde halt alle möglichen Stellen dann erstmal informieren über den Sterben.
Wobei, das halte ich ja noch nicht mal für problematisch, wenn die Leute vernünftig informiert und aufgeklärt wären. Ja. Ja, also wenn diese Instanzen, ich finde das richtig, dass dann, wenn jemand einen Sterbewunsch äußert im Krankenhaus, dass dann ein psychiatrisches Konzil herbeigeführt wird. Aber dass dieser Psychiater, diese Psychiaterin dann, sage ich mal, in der Lage sind, auch mit diesem Sterbewunsch differenziert umzugehen und den richtig, also patientenadäquat einzuordnen, das ist halt etwas, das sieht man in der Praxis wenig. Es wird besser, finde ich.
Also das merkst du, das ist schon besser.
Finde ich schon, ja. Aber es ist trotzdem noch mühselig teilweise.
Ja, aber Lenchen, jetzt schau dir doch mal die Realität an. Also ich weiß, du bist ja ein sehr diplomatischer Mensch und du bist ja auch wirklich gewillt, immer alle Seiten mit einzubeziehen. Und das ist ja auch wirklich das, was man an dir lieben darf. Aber schau dir jetzt mal bitte die Realität an, weil du gerade sagst, patientenkonform einzuordnen. Es gibt mittlerweile Flyer, die von Hausärzten verteilt werden. Da steht drauf, Sterbehilfe vermeiden, dem Leben bejahend entgegentreten. Wir wissen alle, wer Herausgeber dieser Flyer ist. Das gibt man dann einem Patienten mit, der sagt, ich möchte Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Also brauche ich nicht viel zu erzählen.
Ja.
Wir haben Altenheime, in denen werden Bewohner massivst unter Druck gesetzt, weil sie den Wunsch äußern, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Die werden so lange bequatscht und so massiv unter Druck gesetzt, dass sie dann ihren Antrag zurückziehen. Das sind Persönlichkeiten, die sind meinetwegen 90, 95, 100 Jahre alt. Das sind jetzt ja keine Erfindungen, die ich mache, sondern das sind ja Vorgänge aus dem realen Leben, die hier bei uns auf dem Schreibtisch landen. Und was mir einfach auffällt ist, es gibt und es kann auch keine Debattenkultur in Deutschland geben, die sozusagen hilfreich für Ärzte wäre im Hinblick auf die Weiterbildung in diesem Thema, weil du immer Lager hast. Du hast immer dieses Pro- und Kontra-Lager. Und dieses Pro- und Kontra-Lager, was dann auch noch vorgelagert ist, also sprich gerade die Ärztekammern, ja, wie viel könnten die Ärztekammern denn tatsächlich auch an Aufklärungsarbeit leisten, weil tendenziell der Hausarzt eher auf eine Ärztekammer hört, als auf eine Ärztin, die bei einer Sterbehilfeorganisation tätig ist. Weißt du, wie ich meine? Da passiert überhaupt nichts. Du hast die Verbände der Psychologen und Psychiater, die dir immer noch erzählen wollen, dass eben 90% aller Suizidwilligen psychisch gestört sind, was also absolut falsch ist. Du hast eben die Palliativmediziner, ja, wir haben das beste Beispiel hier gehabt, die dir erzählen wollen, dass jeder in Deutschland, der Sterbehilfe in Anspruch nehmen will, ja eigentlich keine Sterbehilfe braucht, sondern er braucht ja bloß einen Palliativmediziner. Auch da geht es wieder um finanzielle Interessen. Mhm. Also auch da können wir das Thema Doppelmoral wieder in den Mittelpunkt stellen. Auch da geht es um nichts anderes als um die Tatsache, dass jemand, der über Tage und Wochen am Leben gehalten wird, finanziell lohnenswerter ist als jemand, der sagt, ich möchte keine Chemo mehr, ich möchte keine medikamentöse Behandlung mehr, ich möchte Sterbehilfe in Anspruch nehmen. So, das ist das. Es gibt in dieser Debatte für meine Begriffe keine gesunde Basis mehr. Und das ist so schade, weil wir haben ja gerade erstmal angefangen in Deutschland mit dem Thema Sterbehilfe. Und es braucht ja keiner glauben, dass nur weil er jetzt irgendwelche gesetzlichen Verschärfungen ins Rennen stellt oder bringt, dass er deshalb das Thema abschaffen könnte. Denn was wäre denn die Konsequenz? Die Konsequenz wäre entweder, die Leute springen wieder vom Dach, die Leute gehen in die Schweiz, die Leute gehen ins Ausland, ja, die Leute besorgen sich irgendwelche Medikamente in Kombination mit anderen Substanzen, um sich das Leben zu nehmen. Das heißt, wir brauchen doch mal eine vernünftige Basis, auf der wir auf deren Grundlage wir alle an einen Tisch holen und sagen, wie wollen wir das denn gestalten? Weil das wäre ja jetzt auch so ein bisschen die abschließende Frage, die ich so in den Raum stelle. Brauchen wir so ein Sterbehilfegesetz überhaupt? Also natürlich sehen wir, da entsteht jetzt gerade ein Markt. Ja, also das ist ja tatsächlich so. Als Linus gegründet wurde, da haben ja immer alle vorgeworfen, naja, ich würde einen Markt sozusagen schaffen, was mir gar nicht bewusst war. Denn Linus war ja letzten Endes ein Projekt, was ich erstmal im Rahmen der Trauerarbeit gemacht habe, ja, um meine eigene Trauer zu verarbeiten. Und dann war es ja ein Projekt, um Menschen eben diese Form des würdevollen Lebensendes auch zur Verfügung stellen zu können. Jetzt siehst du, dass sogar Kfz-Gutachter mittlerweile Sterbehilfe vermitteln, Bestatter, die nichts Gutes im Schilde führen, Sterbehilfe vermitteln. Also du siehst auf einmal irgendwie, dass jeder, der schon mal an der Fritteuse bei McDonald's gestanden hat, auf einmal Sterbehilfe vermittelt, weißt du? Und du fragst dich dann natürlich schon, wer grenzt das ein? Und da wünsche ich mir schon auch gesetzliche Rahmenbedingungen. Die Frage, die ich mir aber immer stelle, ist, wie sieht so eine gesetzliche Rahmenbedingung denn nachher aus? Wie sieht das denn nachher aus? Höhle ich einfach nur das Selbstbestimmungsrecht des jeweiligen Menschen aus, denn danach sieht es für mich aktuell aus, wenn ich so höre und mitbekomme, was in diesen neuen Gesetzesentwürfen drinstehen soll, von den Pappnasen da aus dem Bundestag. Dann wird mir Angst und Bange, weil ich einfach jetzt schon sehe, dass bevor überhaupt was schriftlich fixiert wurde, das schon wieder völlig an der Realität vorbeigeht, A, und B, damit wieder nur Lobbygruppen befriedigt werden. Das heißt, man wird ein Gesetz schaffen, damit die Lobbygruppen das Maul halten am Ende des Tages. Und das kann doch nicht die Grundlage sein, wie wir Menschen demnächst würdevoll und selbstbestimmt aus dem Leben verabschieden wollen.
Es gibt etwas Wichtiges, was vergessen wird auch. Wenn es Verschärfungen gibt, dann ist es nicht nur der Punkt, dass vielleicht anderweitige Suizide zunehmen könnten, weil ja die Sterbehilfe nicht mehr möglich ist, sondern was ich viel, viel schlimmer finde, und als Ärztin hast du es auch schon oft erlebt bei uns, auch die anderen Ärzte, auch die anderen Begleiter, die Menschen, die Sterbehilfe in Anspruch nehmen, gehen in der Regel glücklich. Natürlich, die gehen mit etwas Herzschmerz und Trauer, wenn sie Angehörige hinterlassen, aber die gehen dankbar und glücklich. Und das ist das, was vergessen wird. Wenn die Sterbehilfe, der assistierte, medizinische assistierte Suizid nicht mehr möglich ist, dann wären die Menschen, die glücklich gehen könnten, wenn die sich dafür entscheiden würden, unter Schmerzen vielleicht gehen, sediert gehen, obwohl sie das nicht wollen. Also ich sag mal, unglücklich gehen. Und ich finde, das ist nicht gerechtfertigt, dass man sagt, ich verschärfe das so sehr, dass ich den Menschen das Glück, das sie empfinden können, erlöst zu werden, die Angst, die auch dann nicht mehr da ist vor dem Tod, dass man das wegnimmt und dann wieder Ängste schafft und man sagt, nee, du musst bis zum Ende durchhalten oder du gehst halt anderweitig, aber nicht über Sterbehilfe. Also das bricht mir persönlich das Herz. Einfach diese glücklichen Menschen, die sagen Danke und befreit gehen können, dass das eventuell nicht mehr möglich ist. Also es bricht mir wirklich das Herz.
Also du hast einen ganz wichtigen Punkt genannt. Du hast gesagt, wir gehen in diese Debatte rein mit dem Gedanken, wir sind pro oder wir sind contra. Und das finde ich ganz, ganz schwierig. Das ist sowieso so ein grundlegendes menschliches Thema, ne? Wie kann das eine und das andere, das eigentlich total das Gegenteil ist, gleichzeitig existieren? Wie schaffe ich es als Mensch, das für mich gleichzeitig zu halten? Das fällt uns als westlichen Denkern noch schwerer, weil wir ja sehr auf Logik getrimmt sind.
Naja, und
sind.
Weil wir von der Kirche natürlich auch so ein bisschen vorprogrammiert sind, gut und böse, ne?
Genau, das auch, gut und ja. Schlecht. Richtig. Und was halt in dieser Debatte passiert ist, da werden so zwei Extreme gegenübergestellt. Ne? Also man sagt Freiheit gegen Maximalschutz. Man sagt Palliativmedizin gegen die Sterbehilfe oder Autonomie gegen Fürsorge. Ja, und letztendlich ist es aber so, das ist das, was ich nicht nur für mich persönlich, sondern eben auch in der Arbeit als assistierende Ärztin begegne, ist nämlich, dass die Realität eigentlich so ist, dass die Menschen oft eben all diese Dinge gleichzeitig in sich tragen. Und das ist natürlich, wenn man das jetzt wieder auf eine ganz pragmatische, praktische Ebene übersetzen möchte, wie zum Beispiel in Form eines Gesetzes, ja, wie willst du denn das in ein Gesetz reinbringen?
Das
funktioniert nicht. Und das ist das Problematische dabei.
Und ich glaube darüber hinaus auch, dass wir die Thematik mit der Sterbehilfe in Deutschland nur deshalb so festgefahren sehen, weil jetzt das allererste Mal sowohl unser Rechtssystem als auch unser politisches gesetzgebendes System an eine Grenze stößt. Und das erstmalig, weil Sterbehilfe ist etwas, was auf einer moralisch-ethischen Ebene zu debattieren ist. und nicht einzig und allein nur auf einer gesetzgebenden oder rechtlichen Ebene. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Wir haben hier mehrere Elemente in der Gesamtdiskussion. Wir haben Lobbyinteressen der einzelnen Gruppierungen, ja, und da nehme ich uns ja nicht aus. In dem Augenblick, wo wir sagen, Sterbehilfe muss erhalten bleiben, ist das ja auch eine Art von Lobbyinteresse, was da im Hintergrund schwebt. Aber was mir einfach fehlt, ist, mir fehlt die Ehrlichkeit in der Debatte. Und das ist völlig unerheblich, wen wir als Gast da hatten. Die wenigsten wären bereit, von unseren Gästen ehrlich über diese Debatte zu sprechen oder ehrlich über dieses Thema zu sprechen. Ich glaube schon, dass wir ein Gesetz brauchen, ja, was sozusagen die Handlung der einzelnen Akteure so ein bisschen grundlegend skizziert. Aber ich finde, Politik sollte eine gestaltende Aufgabe haben. Also Politik sollte dazu da sein, Grundlagen zu schaffen, auf denen wir uns etablieren können. Und ich hatte jetzt, ganz anderes Thema, aber ich hatte jetzt im Zusammenhang damit Wolfgang Kubicki letztens gesehen im Fernsehen. Die FDP ist ja gerade wieder irgendwie auf dem Vormarsch. Kubicki wurde ja jetzt zum neuen Parteivorsitzenden gewählt vor ein paar Tagen. Und der hatte dann in seiner Rede etwas gesagt, was mich sehr berührt hat, weil es uns abhanden gekommen ist oder auch weggenommen wurde von der Politik. Der hatte gesagt, man braucht eine FDP, ich bin kein FDP-Wähler, aber er hat zitiert, oder ich zitiere ihn, er hat gesagt, man braucht die FDP deshalb, weil es den Menschen auch mal wieder möglich sein sollte in Deutschland oder erlaubt sein sollte, selbstständig denken zu dürfen. Und das fehlt in dieser Sterbehilfedebatte an allen Ecken und Enden. Man nimmt den Menschen wieder etwas weg, weil man ihnen nicht zutraut, dass sie selbst entscheiden können, was gut für sie ist. Ich stelle überhaupt nicht in Frage, dass wir Menschen, die in einer akuten Lebenskrise sind, psychologisch begutachten müssen, um sicherzustellen, dass sie der Tragweite ihrer Entscheidung, bewusst sind. Ich habe überhaupt nichts dagegen, das palliativärztliche Wesen auszubauen. Warum auch? Also es spricht ja nichts dagegen, Leid zu lindern. Ich habe auch überhaupt nichts dagegen, dass die Kirche bestimmte Vorgänge kritisch beäugt und sagt, wir müssen am Leben festhalten, denn das ist ja das, was unsere Spezies auch vor dem Aussterben gerettet hat. Naja, teilweise, ne? So, wenn man das ein oder andere Kriegsgebiet mal ausklammert auf der Welt. Aber, und das ist das, was mir fehlt, dieses Gesetz wird nichts anderes sein als ein Flächenkompromiss, als ein Flickenteppich voll von Kompromissen gegenüber diesen Lobbygruppen.
Ja, also das ist ein wichtiger Punkt, den du da erwähnst. Ja, also ich bin auch absolut dafür, dass es ein Gesetz gibt, weil ich mir ja auch Rechtssicherheit irgendwo wünsche als assistierende Ärztin. Und auch die Angehörigen möchten da mehr Klarheit. Also das höre ich immer wieder in den Gesprächen mit den Angehörigen. Und auch für die Person selbst, dass die, also die steht ja im Mittelpunkt letztendlich, dass die auch eine gewisse Sicherheit hat, dass das alles ordentlich läuft. Aber was eben in dieser Gesetzesgebungsfindung problematisch ist, ist, dass sobald das so weit eingeschränkt wird, dass es eben de facto nicht mehr möglich wird, das Selbstbestimmungsrecht durchzusetzen. Das geht ja auch diametral gegen das, worauf wir uns als gesellschaftlich und auch gesetzlich geeinigt haben, nämlich, dass wir das Recht haben, die individuelle Würde nicht angetastet wird und dass wir selbstbestimmt Entscheidungen treffen können. Und wenn wir jetzt sagen würden, naja, wenn es um den Tod geht, das ist ja so eine schwere Entscheidung, da entziehen wir uns der Aussage, dass wir der Meinung sind, der Mensch ist in der Lage, diese Entscheidung zu treffen. Wenn wir das sagen würden, dann müssten wir vor jeder schwierigen Entscheidung jeden Menschen zu einer psychiatrischen Begutachtung zwingen. Und dazu gehört zum Beispiel Kinder kriegen, eine Ehe schließen, auch die Politiker, die alles große und wichtige Entscheidung treffen. Dann müsste man die eigentlich auch psychiatrisch begutachten, wenn man auf der Basis argumentiert.
Im Endeffekt, wir wünschen uns doch ein Gesetz von Menschen für Menschen. Richtig. Und nicht von Menschen über Menschen.
Theresa, auch eine unserer Ärztinnen hier in der Organisation, auch schon viele Sterbehilfefälle begleitet und auch schon viele Freitodbegleitungen durchgeführt, die hatte mir auch gesagt, die ist ja Anästhesistin eigentlich, ne, gewesen, bevor sie dann zu Linus gewechselt ist, und die sagte letztens, naja, wenn wir eben genau das, was du gerade gesagt hast, diese Patientengruppen jetzt mit einem psychiatrischen Gutachten belegen, und das ist jetzt ein Thema, das können wir in die nächste Podcast-Folge tragen, dann müssten wir aber auch, dann dürften wir niemanden mehr operieren ohne psychiatrisches Gutachten, denn wenn ich ja die Aufklärung mache über die Risiken der Operation, der Anästhesie, dann muss ich ja auch sicherstellen, dass der Mensch frei verantwortlich handelt und dass er mir folgen kann. Und da ist sie sich als Anästhesistin im Krankenhaus oft nicht sicher gewesen, ob der da überhaupt verstanden hat, ihr gegenüber, was sie von ihm wollte. Und dann müssten wir das ja auslagern, eben genau auch auf dieses Thema. Und wenn wir dann zum Beispiel sagen, naja, wir wollen jetzt eine Beratungspflicht als Gesetzgeber, wir wollen jetzt eine Beratungspflicht einführen, wer soll denn diese Beratung durchführen? Also wir kennen kirchliche Träger, wir kennen Einrichtungen, Vereine wie Pro Familia, die im Hinblick auf die Abtreibung eben diese Beratungsscheine ausstellen und Beratungen durchführen. Du kannst doch da nicht erwarten, dass du den Bock dann zum Gärtner machst. Also das funktioniert ja nicht. Gleichwohl wir dann wieder keine Beratungsstellen oder nicht ausreichend Beratungsstellen hätten, die eben nicht kirchlich geprägt sind. Also wer soll das übernehmen? Vor allem, wer soll die Finanzierung auch sicherstellen? Ne? Das ist ja auch wieder so eine Ländersache.
Also grundsätzlich bin ich schon für eine Beratung, eine neutrale.
Absolut,
und
ja.
Auch für
aber wer soll es dann machen?
Genau, und das ist der Punkt. Also
so,
wer soll es machen?
Und wenn es nicht funktioniert, kann ich es nicht durchführen. Punkt. Ja. Und dann ist es besser, ich habe gar keinen Punkt an der Stelle als einen schlechten. Aber das ist ja eben genau nicht die Meinung in Berlin. In Berlin hörst du ja immer wieder im Bundestag, lieber haben wir ein schlechtes Ergebnis als gar kein Ergebnis. Und das ist ja auch der Grund, warum dieses Land in diesem Zustand ist, in dem es gerade ist. Weil sie es einfach nicht verstehen wollen. Und ich bin wirklich gespannt, jetzt auch im Hinblick auf diesen neuen Gesetzesentwurf. Ich glaube ja, dass es kein eigentlicher Gesetzesentwurf werden wird. Ich glaube, man wird das Suizidpräventionsgesetz erweitern, weil man sich dann was drumherum schneidern, basteln. Ja, wenn ich mir das so anschaue, was Lars Castellucci, der ja da federführend ist in der Geschichte, da zum Besten gibt in diversen Talkshows, dann wird mir Angst und Bange, weil ich weiß, dass es weit an der Realität vorbeimarschiert. Aber dem geht und ging es wahrscheinlich auch von Anfang an nicht um die Wahrung der Menschenwürde, sondern vermutlich eher darum, also das ist meine Meinung, eben diese Lobbyinteressen zu befriedigen. Wir werden sehen, was dabei rumkommt. So, jetzt muss ich mal hier einen kurzen Pamphlet-Check machen, ob ich irgendwas noch vergessen habe auf meinen Blättern hier. Nö, habe ich eigentlich nicht.
Nö.
Oh, hier steht laut unserem Redaktionsplan, hier steht letzte Frage, Abschlussfrage. Leni, du bist so selten zu Gast bei uns in deiner Eigenschaft als Konsilärztin von Linus. Du darfst die Frage beantworten.
Trommelwirbel. Dö.
Achtung. Ist die letzte Frage, danach machen wir einen Deckel drauf, ja?
Antworte gut.
Welche unbequeme Wahrheit über Sterbehilfe würde Deutschland lieber nicht hören?
Also aus ärztlicher Sicht würde ich das...
Aus deiner.
Du hast vorhin gesagt, Ärztin und Mensch kannst du auch eh nicht so ganz voneinander trennen.
Du sollst jetzt hier nicht einen auf professionell machen. Das kannst du gleich machen, sobald die Mikros aus sind. Also, welche unbequeme Wahrheit über Sterbehilfe würde Deutschland lieber nicht hören?
Da komme ich wieder auf meinen vorherigen Punkt zurück, nämlich, dass ich der Meinung bin, dass wir in dieser Thematik darauf stoßen, dass wir uns mit zwei Extremen und einem Spektrum dazwischen zufrieden geben müssen und dort individuell eben entscheiden müssen.
Also sie hat es doch diplomatisch und professionell gelöst. Vielleicht könnt ihr mir in der nächsten Folge die letzte Frage stellen.
Ja.
Werde ich ungeschönt und geradeaus direkt beantworten.
Mach ich, bereite ich vor, versprochen.
Ich weiß nicht, ob wir danach ein Verfahren am Hals haben, aber es war dann wenigstens...
Ja, dann müssen wir das vielleicht die Folge danach offline nehmen oder so. Aber ich suche eine gute Frage aus.
Ich verabschiede die Ärztin der Herzen. Ja. Und ich verabschiede die Prokuristin der Herzen. Vielleicht magst du in der nächsten Folge wieder zu Gast sein. Ich finde, du bist eine sehr angenehme Gesprächspartnerin. Ja. Und dann machen wir für heute einen Deckel drauf, wünschen euch jetzt noch eine schöne Restwoche und sind in 14 Tagen wieder da.
Schaut in die alten Folgen rein und gebt uns die Kommentare dazu, ob ihr unsere Punkte auch so seht, wie wir sie gesehen haben.
Ganz wichtig, ich habe gesehen, dass wir bei Spotify wahnsinnig viele Kommentare unter unseren Folgen haben, auch bei Instagram. Wir versuchen das jetzt mal so ein bisschen aufzuarbeiten und wir versuchen auch mal entsprechend zu antworten. Gut, jetzt machen wir aber einen Deckel drauf.
Bis dahin.
In diesem Sinne, bis in 14 Tagen. Ciao, tschüss.
Tschüss.
Sterbehilfe. Heiß diskutiert, oft verschwiegen. Wir reden drüber, ohne Floskeln und ohne Filter. Das ist meine letzte Frage.